Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.
Amen.
Die Revolution, die von den vielen Revolutionen des letzten Jahrhunderts, die die Gesellschaft weltweit, die Familien, die Ehe und jeden einzelnen Menschen am stärksten verändert hat, das war nicht die russische Revolution oder vielleicht auch die friedliche Revolution der 90er Jahre. Das war die sexuelle Revolution. Die Befreiung der Sexualität sollte eine friedliche Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen bringen. Ich hätte euch das jetzt gerne weiter ausgeführt, was Freud und Reich und wie sie alle hießen, da gelehrt haben. Aber man erhoffte sich tatsächlich Freiheit und Frieden durch sexuelle Freiheit. Doch was diese sexuelle Revolution brachte, war eben nicht Freiheit und Frieden, sondern unsägliches Leid für Familien, im Besonderen für Frauen und Kinder. Es kam zu einer unheimlichen Vermehrung von Scheidung, Wiederheirat, Abtreibung, vorehelichen und außerehelichen Sex sowie alle möglichen sexuellen Perversionen. Die Befreiung der Sexualität führte zig Menschen in die Gefangenschaft der sexuellen Sünde. Vor allem auch, weil Sex selber zum Produkt wurde. Kann man in der Geschichte wunderbar sehen, in den 68er, die haben dieses aufgegriffen, dass sexuelle Freizügigkeit die Gesellschaft zum Guten verändern wird, und danach folgte die erste große Sexwelle im Fernsehen und in allen Medien in Deutschland. Heutzutage ist die ganze Gesellschaft pornografisiert, kann man sagen. Und die Frage ist, wie sollen wir darauf antworten? Wir als Christen. Denn es ist klar, diese Entwicklungen, diese Auswirkungen der sexuellen Revolution, die sind voll und ganz in die Kirchen eingebrochen. Auch wir Christen können uns den Einflüssen dieser Revolution nicht entziehen. Und die einen Christen und Kirchen, die reagieren mit Offenheit, die sagen, ja, Mensch, der Mensch ist eben so und es ist doch Liebe und alles Mögliche wird dort gut geheißen und gesegnet. Und die anderen, die sagen, nein, der Christ, der sollte aufgrund dieser ganzen Sünde und Unzucht sein sexuelles Verlangen am besten ganz verleugnen. Ja, Sexualität ist fürs Kindermachen da und Feierabend. Nun, keine dieser Antworten stimmt mit Gottes Willen überein. Auf der einen Seite verurteilt Gott jede Art von sexueller Unzucht. In fast jedem biblischen Buch finden wir eindeutige Warnungen dazu. Müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr die biblischen Bücher durchlest. Ihr werdet fast jedem Buch etwas dazu finden. Nicht zuletzt Warnungen vor dem Gericht Gottes. Aber die Bibel wendet sich nicht nur gegen den Missbrauch von Sexualität. Gott spricht auch sehr offen, wie und in welchem Rahmen wir sein Geschenk der Sexualität in vollen Zügen genießen dürfen. Gott in seiner Weisheit gab uns ein Buch oder ein Büchlein, welches sich wie kein anderes biblisches Buch mit dem Thema Sexualität, mit der erotischen Liebe beschäftigt. Das ist das Hohelied Salomos. In diesem Buch wird die ideale Liebesbeziehung, ja, zwischen einem idealen Paar, zwischen einem Mann und einer Frau dargestellt. Und zwar so, wie sie von der Schöpfung her gedacht war. Und wie sie eben nicht erst seit dem letzten Jahrhundert, sondern seit dem Sündenfall bedroht, beeinträchtigt und zerrüttet ist. Ja, schon direkt nach dem Sündenfall lesen wir was? Adam und Eva, sie schämten sich voreinander. Da gab es einen Bruch in ihrer Beziehung. Der Titel Hohelied versucht den hebräischen Titel aus dem ersten Vers aufzugreifen. Dort steht das Lied der Lieder. Dieses Lied ist das größte und das schönste Lied von allem, weil es sich mit dem größten und schönsten Thema, mit dem Thema Nummer 1, mit dem Thema der Liebe beschäftigt. Und der erste Vers des Hohelieds macht auch deutlich, dass dieses Liebeslied von König Salomo geschrieben wurde. Oder vielleicht, dass er einfach diese Liebesgedichte gesammelt und verbunden hat. Oder vielleicht, dass es einfach ihm gewidmet wurde. Irgendwie hat es mit ihm zu tun. Sein Name kommt auch ein paar Mal vor, aber es ist nicht so, dass er jetzt der Hauptcharakter hier in diesem Buch ist. Es ist ein idealer Mann, eine ideale Frau, ein ideales Paar. Und jetzt wollen wir mal ein paar Verse hören. Ich lese jetzt nicht die Verse, die wir auf dem Zettel haben, die habe ich, weil ich darauf in der Predigt eingehe, sondern teilweise lese ich die Verse, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt einfach mit auf. Ich fange an mit Hohelied 1, Vers 2. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Lieblich duften deine Salben, dein Name ist die ausgegossene Salböl, darum lieben dich die Jungfrauen. Zieh mich nach dir, so laufen wir. Der König hat mich in seine Gemächer gebracht. Wir wollen jauchzen und uns freuen an dir, wollen deine Liebe preisen, mehr als Wein. Mit Recht haben sie dich lieb. Kapitel 1, Vers 12. Solange der König an seiner Tafel war, gab meine Narde ihren Duft. Mein Geliebter ist mir ein Myrrenbüschel, das zwischen meinen Brüsten ruht. Mein Geliebter ist mir ein Büschel der Kyperblume in den Weinbergen von Engedi. Siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön. Deine Augen sind wie Tauben. 2 Vers 3. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter unter den Söhnen. In seinem Schatten saß ich so gern und seine Frucht war mir meinen Gaumen süß. Er führte mich ins Weinhaus und die Liebe ist sein Banner über mir. Stärkt mich mit Rosinenkuchen, erquickt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Er lege seine Hand unter mein Haupt und umarme mich mit seiner Rechten. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder den Hindinnen des Feldes, erregt und erweckt nicht die Liebe, bis es ihr gefällt. Da ist die Stimme meines Geliebten. Siehe, er kommt. Er springt über die Berge, er hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, da steht er hinter unserer Mauer. Schaut zum Fenster hinein, blickt durchs Gitter. Mein Geliebter beginnt und spricht zu mir. Mach dich auf, meine Freundin. Komm her, meine Schöne. Denn siehe, der Winter ist vorüber. Der Regen hat sich auf und davon gemacht. Die Blumen zeigen sich auf dem Land. Die Zeit des Singvogels ist da, die Stimme der Turteltauben lässt sich hören in unserem Land. Am Feigenbaum röten sich die Frühfeigen und die Reben verbreiten Blütenduft. Komm, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, komm doch, meine Taube in den Felsenklüften, im Versteck der Felsenwand. Lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und lieblich ist deine Gestalt. 4 Vers 10. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel besser ist deine Liebe als Wein und der Duft deiner Salben als alle Wohlgerüche. Honig seien träufeln deine Lippen, meine Braut. Honig und Milch sind unter deiner Zunge und der Duft deiner Kleider ist wie der Duft des Libanon. 7 Vers 7. Wie schön bist du, wie lieblich. O Liebe voller Wonnen, dieser dein Wuchs ist der Palme gleich und deine Brüste der Trauben, den Trauben. Ich sprach, ich will die Palme besteigen und ihre Zweige erfassen. Dann werden deine Brüste mir sein wie Trauben des Weinstocks und der Duft deiner Nase wie Äpfel und dein Gaumen wie der beste Wein, der meinen Geliebten sanft hinuntergleitet, über die Lippen der Schlafenden rieselt. Ich gehöre meinem Geliebten und sein Verlangen steht nach mir. Komm, mein Geliebter, wir wollen aufs Feld hinausgehen, in den Dörfern übernachten. Wir wollen früh zu den Weinbergen aufbrechen, nachsehen, ob der Weinstock ausgeschlagen hat, ob die Blüten sich geöffnet haben, ob die Granatbäume blühen. Dort will ich dir meine Liebe schenken. Die Alraunenfrüchte verbreiten Duft und über unseren Türen sind allerlei edle Früchte. Neue und alte habe ich dir, mein Geliebter, aufbewahrt. Liebe Geschwister, das sind keine frivolen, altertümlichen Liebeslieder, wie man es manchmal denken könnte, wenn man das liest, sondern das sind biblische Texte. Zugegebenerweise sind das Texte, die wir im Gottesdienst selten oder fast nie hören, die wir, ich weiß nicht, wie es euch geht, in unserer stillen Zeit und in unserer Familienandacht zu Hause auch nicht so oft gebrauchen. Abgesehen davon, dass wir nicht alles verstehen und deuten können, können wir genug verstehen, um uns irgendwie unbehaglich zu fühlen, oder? Wie ging es euch jetzt, als ich das so vorgelesen habe? Von den Brüsten und der Palmen und den Trauben. Schön beschrieben, aber wir wissen ja alle, worum es geht. Nun, was haben solche Texte, die zwar poetisch umschrieben, aber doch ziemlich offensichtlich von sexuellem Verlangen und Verkehr sprechen und die körperliche Liebe zelebrieren, in der Bibel zu suchen? Damit haben viele Christen Probleme gehabt und haben es immer noch. Es ist kein Wunder, dass dann auch viele in der Vergangenheit und bis heute verschiedenste Wege beschritten sind, um das Hohelied anders als auf dieses offensichtliche Thema hin zu deuten. Am bekanntesten ist die allegorische Interpretation. Man sagt, hier geht es gar nicht um die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau. Das spielt überhaupt gar keine Rolle, sondern es wird alles, jegliches, was wir da lesen, sofort bildlich gedeutet auf die Liebe zwischen Gott und seinem Volk oder Jesus und der Gemeinde. Jedes Detail hat eine geistliche Bedeutung. Das Problem dabei ist, der Text selbst gibt keine Hinweise auf eine Allegorie. Will man ihn symbolisch, allegorisch, vergeistlicht auslegen, da ist jeder Willkür Tür und Tor geöffnet. Und dementsprechend viele Deutungsvarianten gibt es. Das Hohelied wird dadurch zu einem mystischen Buch, für welches letztlich kein Deutungsschlüssel existiert. Man kann da alles reinlesen. Und ich sage euch, über die ganze Kirchengeschichte hinweg, dort wurde alles hineingelesen. Es gibt da noch die typologische Auslegung und hier erkennt man an, ja, es ist erstmal von einem Mann und einer Frau die Rede, von einem Paar. Es geht erstmal um diese Liebe. Denn sonst würde man ja auch nicht das so schreiben. Aber dann wird der Schwerpunkt doch wieder mehr auf die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk gelegt. Also es geht eigentlich wieder in dieselbe Richtung wie die Allegorie. Die Frage ist immer, wie deutet man das da? Nun, am natürlichsten, dem Text und auch der Bibel entsprechend ist es jedoch, wenn man das Hohelied als eine Sammlung und wundervolle Verbindung von Liebesgedichten betrachtet. Liebesgedichte, die vorrangig die erotische Liebe, die körperliche Intimität zwischen Mann und Frau als Thema haben. Das macht die Bibel manchmal. Ich habe uns deshalb heute etwas in Sprüchen diesen Text lesen lassen, wo es auch eindeutig um diese sexuelle Liebe geht. Das Thema Sex ist ein überaus wichtiges Thema. Es nimmt großen Raum in unserem Leben ein. Es ist auch eine Gabe Gottes an uns und es ist darum selbstverständlich, dass Gott uns mehr darüber zu sagen hat, als einige wenige Andeutungen und viele, 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 viele Warnungen vor dem Missbrauch. Schließlich soll auch oder gerade durch die körperliche Liebe tatsächlich ein Zeugnis für die tiefe Verbundenheit zwischen Christus und seiner Gemeinde gegeben werden. Ich habe euch das schon mal erklärt, das Wort erkennen, womit der Glauben zu Gott gemeint ist, dass wir wirklich diese tiefe Verbindung mit Gott haben, ist das gleiche Wort, was verwendet wird, wenn ein Mann eine Frau erkennt und sie Geschlechtsverkehr haben. Wir sollen in der Sexualität erkennen, wie tief wir mit Gott verbunden sind. Viele haben nun auch versucht, eine fortlaufende Geschichte zwischen einem Pärchen im Hohelied nachzuvollziehen, dass wir da so ein Drama haben, so eine Story, so einen Plot. Aber das etwa mit genauso vielen Ergebnissen wie die allegorische Auslegung. Es ist einfach viel zu schwer, dort eine durchgängige Handlung zu erkennen. Wohl aber gibt es Hinweise für eine Struktur und diese Struktur hilft uns dann wieder, das Hohelied im Ganzen richtig zu verstehen. Anfang und Ende des Hoheliedes ist von dem Thema Sehnsucht und Nähe und Verlangen nach körperlicher Vereinigung geprägt. Ganz genau in der Mitte, abgezählt, wirklich mit Versen, 111 Verse hier, 111 Verse dort, ganz genau in der Mitte des Buches wird die Vereinigung, wenn man so will, die Hochzeitsnacht am intensivsten beschrieben. Und kurz vor dem Ende wird die Liebe selbst definiert. Dort ist der wahre Höhepunkt des Buches. Kapitel 8, 6 und 7. Es ist also nicht vollkommen aus der Luft gegriffen, wenn man jetzt die ersten Kapitel unter dem Thema Verliebt und Verlobt betrachtet. Und die Mitte mit dem Thema Hochzeit und Hochzeitsnacht und die folgenden Kapitel mit dem Schwerpunkt Ehe und die letzten Verse dann nach diesem Höhepunktsvers als eine Art Nachtrag, als eine Art Rückblick ansieht. Und ich will deshalb meine Predigt oder besser gesagt meine Predigten in 4 Punkte einteilen. Ich habe es also nicht geschafft, das ganze Hohelied in eine Predigt zu packen. Das war ja mein Wunsch, nachdem wir in der Bibelstunde das Hohelied durchgegangen sind, dass ich jetzt eine Predigt darüber halte. Das habe ich nicht geschafft, das war mir einfach zu... War mir zu schade drum um die vielen Lektionen. Ich dachte mir, wir können auch 2 Predigten draus machen. Ich habe jetzt erstmal 4 Punkte für die beiden Predigten. Die erste lautet Lektion auf dem Weg zur Ehe. Zweitens Lektion für die Hochzeit. Drittens Lektion für die Ehe. Und worum soll es im vierten Punkt gehen? Natürlich um Christus. Denn auch ohne allegorische Auslegung wissen wir, alles in der Bibel hat mit Christus zu tun. Das wollen wir uns auch hier in diesem Prolog anschauen. Aber heute in dieser Predigt soll es um den ersten Punkt gehen, um die Lektion auf dem Weg zur Ehe. Und die erste Lektion, ihr seht es auf dem Zettel, die lautet: Großes Verlangen nach sexueller Liebe ist normal und gut. Manche junge Menschen fragen sich, ob ihr Verlangen nach Zweisamkeit, insbesondere ihr sexuelles Verlangen, noch normal ist. Weil es so groß ist. Und weil sich die Gedanken manchmal oder oftmals nur um dieses Thema drehen. Nun, unzüchtige Begierden sind Sünde. Die sind leider oft da, vor allem durch die pornografisierte Gesellschaft. Ja, von der Kleidung bis zum Internet ist heute alles in diese Richtung Sex ausgelegt. Es geht um Äußerlichkeiten, es geht um dieses Thema. Aber das Verlangen an sich, die Sehnsucht nach erotischer Liebe mit der Person, die man liebt, ist normal und gut. Und von dieser Sehnsucht ist das komplette Hohelied durchdrungen. Fast in jeder Strophe geht es entweder um die Sehnsucht, um das Verlangen nach Gemeinschaft, nach körperlicher Intimität oder um dessen Erfüllung. Lesen wir nochmal Vers 1. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Dann Vers 4, zieh mich dir nach. Dort steht wörtlich, reiß mich, pack mich, so laufen wir. Also von jetzt auf gleich will sie von ihm fortgerissen werden, will endlich mit ihm zusammen sein, um Küsse und noch viel mehr auszutauschen. Ihre Liebe ist berauschender als Wein, das heißt, sie will mehr davon. Dann Vers 7. Sage mir doch du, den meine Seele liebt, wo weidest du, wo hältst du Mittagsrast? Also auch in der Mittagspause will sie ihn sehen, sie will jede Gelegenheit nutzen, um mit ihm zusammen zu sein. 3, Vers 1, auf meinem Lager in den Nächten suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Mitten in der Nacht macht sich dann die Frau auf, sie sucht ihn, sie möchte mit ihm zusammen sein, sie nimmt sogar Gefahren auf sich. An anderer Stelle wird erklärt, schon der Geruch des Mannes, schon ein Schmuckstück der Frau lässt das Herz höher schlagen und steigert das Verlangen scheinbar ins Unermessliche. Das Hohelied zelebriert dieses Verlangen nacheinander. Wahre, tiefe Liebe ist berauschender als alle anderen Genüsse, als Essen und Trinken, als Wein und köstliche Früchte. Und man könnte dann leicht denken, dass es vor allem das eine, wie man so schön sagt, dass dieses Verlangen gestillt wird. Und tatsächlich macht Gott in diesem Büchlein deutlich, dass er unser Verlangen stillen will durch eine exklusive, reine, hingebungsvolle Beziehung zwischen Mann und Frau. Gemeint ist damit die Ehe, der Ehebund. Ja, das Verlangen soll nicht nur gestillt werden, sondern körperliche Intimität soll gefeiert und genossen werden. Gott, es ist ein Anliegen, dass man nicht nur einfach seinen sexuellen Trieb stillt, sondern dass man es feiert, dass man es genießt. Es soll dem Menschen größte Freude bringen. So wie wir es heute auch in den Sprüchen gelesen haben. Genieße das, sagt Gott. Das Hohelied zelebriert das Verlangen und es feiert die Erfüllung der sexuellen Liebe. Aber es macht auch sehr deutlich, dass es um viel, viel mehr geht, als nur um dieses Sexuelle, um dieses Körperliche. Und nur wenn man dieses Mehr beachtet, wird man wahre Erfüllung finden. Und das ist unsere zweite Lektion, die wir uns hier anschauen wollen. Es geht um viel mehr, als nur um sexuelle Liebe. Nochmal, Kapitel 1, Vers 2. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Das Wort für Liebe dort, das bedeutet körperliche Liebe. Das steht für körperliche Liebe. Aber wie geht's weiter? Vers 3. Lieblich duften deine Salben, dein Name ist wie ausgegossenes Salböl. Name kann auch mit Ruf oder Ansehen oder Charakter übersetzt werden. Er steht also für das ganze Wesen. Die Frau hat also nicht nur Verlangen nach körperlicher Intimität, sondern nach der ganzen Person, nach dem äußeren und dem inneren Menschen. Sie möchte körperlich, aber auch geistig mit ihm Gemeinschaft haben. Und diese Botschaft wird mehrfach durch einen der zwei Refrains des Hohelieds unterstrichen. Also wir haben im Hohelied zwei Refrains. Und der eine lautet, finden wir das erste Mal, Kapitel 2, Vers 16, den habe ich euch hier auch auf den Zettel geschrieben. Das ist das kursiv gedruckte, ja, am Ende, Kapitel 2, Vers 16. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der unter den Lilien weidet. Er ist mein und ich bin sein. Da klingt die Bundesformel an in diesem Kehrvers. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und das ist nicht von ungefähr so, denn die christliche Ehe ist auch ein Bund. Und der Ehebund zwischen Mann und Frau soll den Bund zwischen Gott und seinem Volk, zwischen Christus und der Gemeinde bezeugen. Es geht also um die völlige Hingabe, um Selbstaufopferung und um Treue. Das, was zwischen Christus und der Gemeinde da ist, das soll eben auch in der Ehe, im Bund zwischen Mann und Frau da sein. Diese tiefe Liebe, dieses sich selbst ganz dem anderen geben, diese treue, verbindliche Beziehung, die durch den Ehebund fest geschlossen und von Gott gesegnet wird, das ist die Grundlage für die tiefe, erfüllende sexuelle Liebe. Der wahre Höhepunkt der Liebe ist nicht der körperliche, sondern die tiefe, reine, exklusive Beziehung zwischen zwei Menschen. Dort gehört das dann mit rein. Nun aber, wie oft ist es so, dass es eben nur um Sex, nur um das Körperliche, nur um das Äußerliche geht? Sexuelle Revolution bedeutet, das Vergnügen wird von der Verantwortung getrennt. Es geht nicht mehr um Selbstaufopferung, sondern um Selbstbefriedigung. Sexuelle Unreinheit und Unzucht kann tatsächlich kurzes Vergnügen bringen. Aber du begibst dich damit tiefer in die Gefangenschaft der Sünde, ganz konkret der sexuellen Sünde. Und du wirst dann keine Erfüllung, keine wahre Befriedigung bekommen, sondern der Durst wird immer größer. Fast am Ende des Hoheliedes, da hören wir die Frau Folgendes sagen, Kapitel 8, Vers 10. Ich bin eine Mauer und meine Brüste sind wie Türme. Da wurde ich in seinen Augen wie eine, die Frieden gefunden hat. Sie vergleicht sich hier mit einer gut befestigten Stadt, umgeben von einer Mauer ohne Durchgänge. Sie hat keinen hineingelassen. Ihre Brüste waren gesichert wie Wehrtürme. Die Frau drückt damit aus, dass sie ihre Reinheit und Unschuld bewahrt hat. Da kam keiner rein in die Stadt. Und dadurch fand sie dann in der Ehe mit ihrem Mann Frieden. Und das Wort für Frieden, das ist doch Shalom. Und Shalom könnte man noch weiter übersetzen mit Erfüllung, Zufriedenheit, Ganzheit. Ein Mann und eine Frau kamen zusammen, sie wurden ein Fleisch, sie haben Frieden miteinander gefunden. Erfüllung. Es geht nicht nur um Sex, es geht um viel, viel mehr. Und darum finden wir im Hohelied noch einen zweiten Refrain, der lautet, ich habe ihn auch hier, Kapitel 2, Vers 7, das ist der erste Vers im kursiv gedruckten, ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder den Hindinnen des Feldes, erregt und erweckt die Liebe, nicht die Liebe, bis es ihr gefällt. Das ist unsere dritte Lektion heute. Erregt und erweckt die Liebe nicht, bis es ihr gefällt. Wenn man das Hohelied liest, dann wird man merken, Liebe ist süß und herrlich, aber auch extrem stark und kraftvoll. Ihre Kraft wird mit der Kraft des Todes und des Totenreiches in diesem Höhepunktvers am Ende, Kapitel 8, 6 und 7 beschrieben. Eine Kraft wie der Tod, wie das Totenreich. Das heißt, es gibt keine größere Kraft in dieser Welt. Diese Kraft der Liebe kann die Beziehung unsagbar stärken und erhöhen. Aber sie kann auch sehr zerstörerisch wirken, wenn nicht der richtige Rahmen gegeben ist, eben der Rahmen des Ehebundes, der Reinheit, der Treue, der Hingabe. Sie kann gefährlich sein. Und darum werden junge Menschen im Hohelied dreimal aufgefordert, nicht mit Macht und Unvernunft die Liebe zu früh zu erregen. Das macht das Leben, wenn man es macht, nicht schöner, nicht aufregender, sondern oftmals zu einem Kampf, zu einer Qual. Die, die das erlebt haben in ihrem Leben, die wissen, wovon ich rede. Wenn man das alles zu früh erregt. Nun aber in unserer Kultur und Gesellschaft wird die sexuelle Liebe, wo es nur geht, zwanghaft erregt. So ziemlich alles wird mit Sex verbunden. Die Grenzen zwischen Popkultur und Pornografie, die sind fließend. Und schon in Grundschulen und Kindergärten soll in einer unangemessenen Weise das Thema Sex in allen möglichen und unmöglichen Weisen propagiert, gelehrt werden. Die Frage ist, wie können wir uns davon abgrenzen, wie können wir uns davor schützen? Ich kann jetzt darauf heute nicht ausführlich eingehen, ich möchte nur drei Punkte nennen. Das erste ist natürlich ein kontrollierter, bewusster, gemäßigter Umgang mit den Medien. Denn die Medien ist nun mal das Haupteinfallstor dafür. Das zweite, noch wichtiger ist, dass wir unsere Augen und unsere Gedanken kontrollieren. Und wir fragen uns ja, wie soll das denn gehen? Vielleicht kann ich es noch trainieren, dass ich zu manchen Sachen nicht hinschaue. Aber wie soll ich meine springenden, unhaltbaren Gedanken kontrollieren? Die Antwort, die die Bibel gibt, ist, fülle dein Herz mit Gottes Wort. Dann wird Gottes Wort deine Gedanken prägen. Und eine dritte wichtige Lektion, ein wichtiger Rat, den wir uns immer wieder vor Augen halten sollen oder das wir uns zu Herzen nehmen sollen. Wir sollten uns von der Kultur und Gesellschaft, von unserem Umfeld nicht unter Druck setzen lassen. Christen wissen, wo wahre Erfüllung, wo wahres Glück zu finden ist und sollten im Vertrauen auf Gottes Fürsorge darauf warten. Das ist ein unheimlicher Druck, der auf jungen Menschen lastet. Endlich in dem Bereich Sexualität mal Fortschritte zu machen. Nun, lasst euch nicht unter Druck setzen. Ihr wisst, wo wahres Glück zu finden ist. Und Gott möchte euch dieses wahre Glück schenken. Für wahre Liebe und eine feste, intime Beziehung braucht es mehr als körperliche Reife und jugendliche Kraft. Und darum dient die Wartezeit, zu der hier aufgefordert wird, erregt es nicht zu früh, wartet lieber, nicht zuletzt, um zu prüfen, ob es eine von Gott gewollte Verbindung ist. Um zu prüfen, ob die Verbindung, die Liebe zwischeneinander nicht nur eben auf der körperlichen Zuneigung, auf der körperlichen Erregung beruht, sondern dass da völlige Hingabe da ist, wie es der erste Refrain sagt. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der unter den Lilien weidet. Damit kommen wir zu einer vierten Lektion. Ich habe sie genannt äußere und innere Schönheit. Die hat natürlich damit zu tun. Äußerlichkeiten spielen eine Rolle. Wenn man das Hohelied liest, wird man merken, ja, die spielen eine große Rolle. Wir sprechen darauf an, in all unseren Sinnen nehmen wir Äußerlichkeiten wahr und auf und wir berauschen uns daran. Und das alles ist gut und gewollt im richtigen Rahmen. Wenn wir jetzt das Hohelied lesen, könnten wir allerdings denken, hier geht es wiederum nur darum. Scheinbar wird ein junger Adonis mit seiner perfekten Helena beschrieben, das Traumpaar schlechthin. Und jeder fragt sich, ja, okay, dass die da so viel Freude hat, kann ich mir vorstellen. Ja? Immer rühmt der Mann ausgiebig die Schönheit der Frau und die Frau rühmt den Mann. So wie es heutzutage in der Welt ja ist, wo es nur um die äußerliche Erscheinung geht, wo die äußerliche Erscheinung die Bedeutung des Charakters fast vollständig übernommen hat. Es ist wichtiger, gut auszusehen, als gut zu sein. Aber so flach ist das Hohelied, wie ich schon angedeutet habe, nicht. Schon im ersten Kapitel wird sehr deutlich, dass die Frau keineswegs dem damals üblichen Schönheitsideal entsprach. Durch ihre Arbeit in den Weinbergen, wird da berichtet, war ihre Haut sonnenverbrannt. Sie war dunkel. Und das war genau das Gegenteil vom damaligen Schönheitsideal, was nämlich weiße Haut war. Wir kennen das, bei uns ist es dunkle Haut zu haben und weiß ist nicht so schön. Er weiß, das ist der, der den ganzen Tag mal lochen muss. Dunkel ist der, der Zeit hat, sich zu freuen, der reich und schön ist. Damals war es umgedreht. In Afrika ist es auch noch so, ne? Dass weiß schön ist, weil alle Menschen schwarz sind. Ja, das Schönheitsideal der Kultur, der Gesellschaft ist meistens unnatürlich, total entgegen der Schöpfung, der von Gott gewollten Schönheit. Die Frau sagt, seht mich nicht an, also die hübschen Jungfrauen haben natürlich alles auf dieses Mädchen vom Lande geschaut, das war natürlich das Buttelchen, seht mich nicht an, weil ich so schwärzlich bin, weil die Sonne mich verbrannt hat. Die Söhne meiner Mutter zürnten mir, sie setzten mich zur Hüterin der Weinberge. Also sie musste den ganzen Tag in den Weinbergen schuften. Die Brüder von ihr haben also aufgepasst, dass sie nicht an irgendwelche Liebeleien da abdriftet. Sie mussten ja auf ihre Schwester aufpassen. Doch meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Mit ihrem eigenen Weinberg meint die Frau jetzt ihren Leib, ihren Körper. Also ein Bild für ihren Körper. Sie konnte sich eben nicht, wie manch andere junge Frau, ausgiebig um ihre Schönheit kümmern. Und nun hat sie Angst, dass sie ihrem Freund nicht gefällt. Das kennt man ja, vielleicht wahrscheinlich die Frauen gerade. Ach, ich bin nicht hübsch genug für meinen Mann. Sie sagt im Kapitel 2, Vers 1, ich bin eine Narzisse von Saron, eine Lilie der Täler. Wir denken vielleicht, das klingt doch ganz gut. Aber was sie eigentlich damit sagt, ist, ich bin so ein unscheinbares Mauerblümchen. Ich bin keine gezüchtete Blume, keine schöne Rose. Ich bin so eine Feldlilie. Fällt gar nicht auf. Aber der Mann antwortet, Kapitel 2, Vers 2, wie eine Lilie, mag schon sein, unter den Dornen, so ist meine Frau unter den Töchtern. Er sagt, du bist etwas ganz Besonderes für mich. Du bist die Schönste für mich. Und der Mann spricht so, weil er sich eben nicht von den künstlichen Schönheitsstandards, von den Schönheitsmaßstäben der jeweiligen Kultur und Mode bestimmen lässt. Und diese sind eben meist völlig unnatürlich, meistens sogar verdorben und pervers. Er spricht so, weil er mit den Augen der Liebe sieht und er dadurch nur Augen für die eine hat. Und er spricht so, weil er nicht nur ihre äußerliche, natürliche Schönheit, sondern eben auch ihre innere Schönheit sieht. Ihr findet im Hohelied sehr viele Verse, in denen der Mann die Schönheit der Frau mit allen möglichen prächtigen Bildern beschreibt. Er spricht in dieser poetischen und damit verhüllten Weise auch von ihren Geschlechtsorganen. Die Frau ist für den Mann die schönste von allen und jedes Detail von ihr ist berauschend für ihn. Aber was ihn vor allem anzieht, was er am meisten preist, ist, dass sie ihre Schönheit nicht zur Schau trägt und dass sie ihre Sexualität rein bewahrt hat. Das ist ganz interessant, wenn man sich diese Gedichte, der Lobpreisgedichte ihrer Schönheit anschaut, der Höhepunkt, die Spitzen, was die deutlich machen. Hört mal, Kapitel 4, Vers 4, dein Hals gleicht dem Turm Davids, zum Arsenal erbaut, mit 1000 Schildern behängt, allen Schilden der Heiden, Helden. Deine beiden Brüste gleichen jungen Gazellen, Gazellenzwillingen, die zwischen den Lilien weiden. Also die Frau war wie ein Wehrturm geschützt. Und ihre Brüste sind anmutig und schön, keine Frage, wie Gazellen. Aber wisst ihr was? Gazellen bekommt man ganz schwer zu Gesicht. Denn die sind sehr schüchtern und scheu und vor allem sehr, sehr schnell. Eine Gazelle kann über längere Zeit 50 km/h laufen und kommt an Spitzengeschwindigkeiten von 80 km/h ran. Was damit ausgedrückt wird, er konnte sie gar nicht sehen. Ja? Sie hat sie verborgen. Das ist das, was ihm am meisten gefällt. An anderer Stelle vergleicht der Mann seine Geliebte mit einem wunderschönen Garten. Einen Garten zum Lustwandeln mit herrlichen Früchten und Blumen. Was für ein schönes Bild für Sexualität. Ein Garten, in dem man alles genießen kann. Aber dieser Garten ist verschlossen und seine Quelle ist versiegelt. Die Frau ist so einzigartig, sie wird ja als die Frau beschrieben, weil sie sich für den einen aufbewahrt hat. Das ist der Punkt, das ist ihre Schönheit, ihre innere Schönheit. Sie ist so einzigartig, weil sie sich für den einen aufbewahrt hat. Was können wir daraus lernen? Menschen, die energisch darauf bedacht sind, ihre äußeren Reize zu präsentieren, durch ihre Kleidung und ihr Auftreten, die lassen darauf schließen, dass ihre innere Schönheit verkümmert ist oder zumindest noch sehr viel wachsen muss. Und das solltet ihr bedenken, wenn ihr euch auf die Suche nach einem Partner begebt. Und damit komme ich eigentlich noch zu einer letzten Lektion, aber habt ihr noch Energie? Oder überspringe ich die? Ich überspringe die. Die ist nicht ganz so wichtig. Und wir kommen zum Schluss. Und damit zu den letzten Versen. Vom Hohelied. Kapitel 8, Vers 13 und 14. Dort steht, die du in den Gärten wohnst, die Gefährten lauschen deiner Stimme, lass mich sie hören. Heile dahin, mein Geliebter, und sei der Gazelle gleich oder dem jungen Hirsch auf dem Balsamberg. Was hier gesagt wird, ist, er will sie in seiner Nähe sein, sie will, dass er ihr nahe ist. Sie wollen zusammen sein. Das schönste Liebeslied der Welt endet nicht so, wie wir es erwartet hätten, mit dem Paar Arm in Arm in den Sonnenuntergang unterwegs. Wäre doch eigentlich angemessen gewesen, oder? Wenn Gott schon mal ein Liebeslied schreibt, warum fehlt das Happy End? Das Hohelied endet mit dem gleichen Thema, mit dem es begann, mit dem Thema Sehnsucht und Verlangen. Und darum habe ich den letzten Punkt überschrieben mit unstillbares Verlangen, Fragezeichen. Ich denke, es ist ein realistisches Ende. Auch wenn zwei Menschen verheiratet sind, so werden sie in dieser Welt nie vollendete Einheit und vollkommene Gemeinschaft dauerhaft erleben. Die Momente tiefster Verbundenheit, welche eben gerade auch durch die sexuelle Gemeinschaft ausgedrückt werden, das sind eben nur Momente, nicht Dauerzustand. Das Hohelied endet mit der Sehnsucht nach Nähe und es endet abrupt, es hört einfach auf. Der Leser wird mit seinem Verlangen, mit seiner Sehnsucht stehen gelassen. Und ich denke, das ist ein Zeichen dafür, dass der Mensch in dieser Welt nicht und nie ganz erfüllt sein kann. Und die Frage wird aufgeworfen, warum? Und natürlich auch, wer kann dieses tiefe Verlangen des Menschen nach Liebe und Gemeinschaft völlig stillen? Die Antworten der Weisheitsliteratur, die sind eindeutig. Die Frage, warum ist der Mensch so, sagt sie ja, weil Gott ihn so geschaffen hat. Er hat den Menschen die Unendlichkeit ins Herz gelegt. Und er will ihn dadurch klar machen, dass nur er selbst den Menschen völlig glücklich machen und erfüllen kann. Das ist die Antwort auf die zweite Frage. Wer kann uns denn dann völlig erfüllen? Es ist einzig und allein Gott. Wir brauchen seine Liebe und eine tiefe Beziehung zu ihm. Nicht umsonst wird die wahre Liebe im Höhepunkt des Hoheliedes, in diesem Vers, Kapitel 8, Vers 7, mit der Flamme des Herrn, eine Flamme des Herrn genannt. Ja, diese Liebe, von der hier die Rede ist, ist eine Flamme des Herrn. Durch Christus tritt Gott in eine Bundesbeziehung mit uns und schenkt uns seine unendlich große Liebe, diesen unendlich große Verlangen stillen kann. Christus hat uns im wahrsten Sinne des Wortes selbst aufopfernd geliebt. Er hat uns bedingungslos geliebt. Er hat sich für uns dahingegeben, ganz und gar. Er ist für unsere Lieblosigkeit und für unsere Sünde am Kreuz gestorben. Und schon jetzt sind wir mit ihm durch den Heiligen Geist verbunden. Wir sind in diese göttliche Liebesgemeinschaft hineingenommen. Wir hatten das Thema ausführlich betrachtet in der letzten Predigtreihe über die Abschiedsreden Jesu. Und wir leben mit der zuversichtlichen Hoffnung, einmal bei Christus zu sein und vollendete Gemeinschaft mit dem dreieinen Gott zu haben. Und diese Beziehung mit Christus und die Hoffnung auf die zukünftige, vollkommene Gemeinschaft mit ihm, das ist dann auch der besondere Trost für die Menschen, die alleine sind. Für Singles, für Ledige. Dazu gibt es natürlich noch viel mehr zu sagen. Ich kann aufgrund des Hoheliedes auf dieses Thema jetzt nicht so richtig eingehen. Aber Daniel Knoll hat zu diesem Thema einen wunderbaren Artikel geschrieben, ein wunderbares Kapitel im zweiten Band von Ein Leben zur Ehre Gottes, diese Büchlein, die wir von Josia herausgegeben haben. Und er verwendete einen passenden Vergleich. Die Ehe mitsamt der sexuellen Liebe ist schön und aufregend, aber sie ist nur der Trailer für den Film. Sie gibt uns nur einen Vorgeschmack auf die vollendete Gemeinschaft mit Gott in der Herrlichkeit. Und auch wenn das Hohelied von der sexuellen Liebe in der Ehe schwärmt, am Ende weist es uns über diese Liebe hinaus auf Gott selbst und seine Liebe zu uns. Nun, ob dich Gott bestimmt hat zu heiraten oder auch bestimmt hat ledig zu sein oder ledig zu bleiben oder wieder ledig zu sein, er selbst will uns mit seiner unendlichen Liebe, mit Glück und Freude erfüllen. Amen. Lasst uns jetzt zusammen das Lied singen, was auf der Rückseite des Zettels steht, auf der extra ausgedruckten Rückseite, vereint. In diesem Lied geht es natürlich um diese Einheit zwischen Gott und seinem Volk, zwischen Christus und der Gemeinde, auf die uns die Ehe hinweist.